Ich, Andrea Marti, darf heute ein Interview mit dem Vikar Martino Mantovani von Goldau führen. Es ist für mich eine grosse Freude, mit ihm über seine Berufung zu reden, weil der Vikar Martino ist erst kürzlich im November 2012 zum Priester in Chur geweiht worden. Herzlich willkommen, Vikar Martino. Freut mich, dass Sie bei Radio Maria sind.
Dankeschön.
Sie haben unter anderem auch schon einen Gottesdienst in Albiswil bei uns dürfen zelebrieren und schon ein Interview geführt mit dem Thomas Rellstab.
Genau.
Jetzt Vikar Martino, ich bin vorher in dieser wunderschönen Kirche hier in Goldau im Kanton Schweiz gewesen, wo Sie tätig sind, und bin vor einem Beichtstuhl gestanden und das ist angeschrieben mit Vikar Martino. Jetzt, wenn ich Sie gar nicht kenne und ich möchte gerne zu Ihnen beichten gehen, wer ist der Vikar Martino?
Ja, so hat der Sigrist das angeschrieben. Ich auch, gestohlen, schön. Er tut mich jetzt mit dem Namen, mit meinem Vornamen, hier anschreiben am Beichtstuhl. Es hat den Beichtstuhl vom Pfarrer. Und bei mir steht eben der Name Vikar Martino. Das ist eben der Vorname. Mantovani ist der Familienname. Und ich stamme aus Graubünden, aus dem Misox. Das ist ein italienisch sprechendes Tal. Ich bin dort aufgewachsen, meine Familie ist von dort, wir sind ja Bürger von Soazza. Und da bin ich auch ein bisschen Bürger im Sinne von der Kirchengemeinde, von der Pfarrei Herz Jesu hier in Goldau. Und jetzt, seit ich Priester geweiht worden bin, darf ich auch dieses Sakrament der Versöhnung, die Beichte spenden. Das heisst, die Menschen, die gern von dieser Gnade Anspruch nehmen, von der Gnade Gottes, wo ihnen die Sünde verzeiht, was sie so bekennen, was ihnen wehtut, was sie vielleicht so falsch gemacht haben im Leben, da können sie sich befreien und davon die Zusicherung bekommen, dass Gott sie trotzdem gern hat und dass sie all das, was nicht so gelungen ist, was falsch war, was sie als Beleidigung von Gott, von den göttlichen Gesetzen, auch gegenüber den Menschen oder sich selber oder der Natur oder der Sachen, das können sie überbeichten. Also der Beichtstuhl ist ganz ein wichtiger Ort. Ich muss mich auch noch daran gewöhnen, oder vielleicht meine Berufung als Priester ist auch eine Berufung und ein Auftrag, Sünden zu vergeben, denen, die da glauben. Und das ist eben ein Grundsatz, ein wichtiger Meilenstein der katholischen Kirche, unserer Glauben, dass wir, oder für unsere Lehre, dass Jesus uns aufgetragen hat, wir müssen oder wir dürfen den Menschen die Sünden vergeben im Namen Gottes. Natürlich nicht, dass ich etwas Spezielles, Magisches mache, sondern im Auftrag von der Kirche habe ich mich bereit erklärt, auch dieses Sakrament zu spenden zum Heil der Seelen, zum Heil der Menschen und schlussendlich auch der ganzen Welt.
Da dürfen Sie jetzt wirken, in Goldau, neu im Amt. Aber wer ist jetzt der Vikar Martino? Wo ist er aufgewachsen? Wie ist er aufgewachsen? Was hat er studiert?
Ja, also ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen, jetzt mit 7 Geschwistern. Ich bin der 4. Ich habe 3 ältere Geschwister, 3 jüngere, 4 Brüder, 3 Schwestern. Vater und Mutter sind beide vom Tal. Vater hat bei der Elektrizitätsgesellschaft oder Werk geschafft und ich habe dort Schule besucht in Lostallo und dann Sekundarschule in Roveredo, in diesem Teil von Graubünden, wo man Italienisch spricht. Deutsch habe ich dann später gelernt in Schweiz, wo ich im Kollegium Schweiz den Sprachkurs besucht habe zuerst und dann eine Handelsschule. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen, in einem Tal, es ist fast Berggebiet. Ich war viel Skifahren und Bild suchen, wandern auf der Alp und so. Ich habe viel auch in der Landwirtschaft gearbeitet, sodass ich mich entschlossen habe, nach der Handelsschule auch noch eine landwirtschaftliche Lehre zu machen. Die habe ich im Kanton St. Gallen absolviert. Die Lehre zuerst und dann 2 Jahre die Schule am Plantahof in Graubünden. Und nachdem ich so 2 Jahre als Betriebshelfer gearbeitet habe, wir hatten keinen Bauernbetrieb daheim, bin ich dann ausgereist auf Papua-Neuguinea, wo ich so eine Erfahrung gemacht habe als Laienhelfer, so Entwicklungshelfer, freiwillig, habe dort in der Jugendarbeit ja, geschafft in einem sehr abgelegenen Gebiet und so in der einheimischen Bevölkerung, die zum Teil noch missioniert worden ist, wirklich die erste Begegnung mit dem christlichen Glauben. Und dort ist für mich auch so eine ganz tiefe Erfahrung gewesen, dass ich meinen Glauben dort durch die Lehre oder Verkündigung von den Missionaren selber so missioniert worden bin und zum christlichen Glauben gekommen bin, durch eine einfache so Katechese und so Lebensform, wo die Missionare hatten und was sie auch den einfachen Menschen, ungebildet, also und praktisch Analphabeten, aber die haben auch den Glauben, den christlichen Glauben eben an Christus können aufnehmen. Und das hat denen wirklich viel Hilfe und Befreiung gebracht von eigenen so Vorstellungen von Leben, von Tod, von einem Kult und so. Und doch die christliche Botschaft habe ich als sehr befreiend empfunden, dass die Menschen alles ihr Leben können einordnen in diese nicht nur Theorie, sondern Lebensform, Glaubensform und so auch als Gemeinschaft eben von Kirche, dort lokal, sich können entfalten, wachsen durch die Begleitung von den Missionaren. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich selber dann auch mal die erste Vorstellung habe, das könnte ich auch mal werden. Und so ist es während 20 Jahren diese Berufung so weitergereift, dass ich jetzt eben selber mich entschlossen habe, oder dem Weg, dem Ruf zu folgen, bis jetzt ich Priester geworden bin, ja, und selber im Weinberg Gottes tätig sein kann. Ja.
Was hat Ihr Glaubensleben als Kind geprägt?
Ja, ich glaube, die Glaubenserfahrungen gehen schon in die Kindheit zurück, daheim auch, eben, gerade jetzt Weihnachten feiern, Advent, mit diesen schönen Kerzen, die wir als Kinder so immer anzündet haben, Gebet am Abend, vor der Krippe stehen, mit der Mutter und dem Vater und die Vorbereitung der Krippe, das Holen im Wald von Ästen und von dem grünen Teppich, wie heißt das auf Deutsch?
Moos,
ja genau. Das haben wir dann vorbereitet in der Stube. Die Erwartung auch am Heiligabend von den Geschenken, da haben wir voll dran geglaubt, als Kind. Es ist nicht naiv, es ist einfach normal, dass ein Kind sich gefreut hat auf Geschenke. Und, sicher auch das Beispiel von der Großmutter, von der in der Verwandtschaft, von frommen Leuten. Und wo der Kirchengang ist einfach normal gewesen. Jeden Sonntag sind wir gegangen mit dem Auto. Wir haben ein bisschen außerhalb vom Dorf gelebt und dann ist der Vater zur Kirche gebracht, er ist nicht immer gerade mit uns in der Kirche gewesen. Die Mutter hat eben mit den 7 Kindern nicht auch immer kommen und ist einfach daheim gewartet, aber der Sonntag ist schon der heilige Tag und ist auch geheiligt worden. Ja. Dann mit der Zeit, so der Jugendzeit, ist vielleicht der Kontakt nicht mehr so gross gewesen, auch die Frequenz der Kirche, aber es ist immer geblieben und auch die Jahre auch in der Schweiz und Kollegen mit Professoren und Präfekten, das sind auch Geistliche gewesen. Aber nachher sind mehr eben diese Erfahrungen, die persönliche, dort in Papua-Neuguinea oder ein Jugendwelttreffen mit dem Papst in Częstochowa im 91. Ja, das hat mich immer mehr in die Richtung gezogen. Auch dann 15 Jahre lang habe ich als Heimerzieher geschafft in Tessin, nachdem ich von Papua-Neuguinea zurückgekommen bin. Dort habe ich auch für eine religiöse Kongregation geschafft, Opera Don Guanella. Wir haben behinderte Jugendliche gepflegt und erzogene Art, die nicht daheim geblieben sind, haben schulische Probleme gehabt, psychische, und die haben wir in einem Heim in Familien so Einheiten so betreut, aber auch mit ihnen gelebt. Und das ist die Haupttätigkeit, die ich über 15 Jahre lang ausgeübt habe im Tessin. Ja. Und erst nachher 2004 habe ich mich dann entschlossen, ins Seminar einzutreten. Zuerst mal in einem Einführungsjahr habe ich besucht in Chur. Und nachher ist dann der Entschluss gekommen, mit dem Theologiestudium und dort in Chur ja, die Vorbereitung auf den Weg zum Priesterwerden anzufangen. Ja.
Sie haben sich dann entschlossen gehabt, weiterzumachen als Priester. Was war ausschlaggebend für den Entscheid, den Sie getroffen haben?
Ich glaube, es ist fast ein natürlicher Ausfluss. Also nachdem ich habe mein Leben gesehen, jetzt bin ich 40, nicht wegen dem Alter, aber ich habe mich reif und bereit und sicher und ja, wobei in den letzten Jahren im Seminar ist ja nicht alles immer so klar gewesen, aber doch, ich habe gewusst, da kommt jetzt ein Weg, wo vielleicht schon seit Kindheit geplant war, oder, aber ich habe nie auf den Ruf gehört oder so, den wollte wahrnehmen und dann, ja, das ist jetzt das Einzige, was mich auch froh macht und so. Ich hätte mir nicht vorstellen jetzt einen anderen Weg zu gehen, eine Familie zu gründen oder so, Vater zu werden. Und dann ist das immer konkreter geworden und damit Freude und so bin ich dann den Weg gegangen, bis ich jetzt ja, das eine Ziel mal erreicht habe, ja, die Weihe. Aber es ist nicht nur das Ziel, es geht einfach jetzt weiter.
In Anführungsschlusszeichen sind Sie spät berufene Priester. Hat sie vorher das nicht gespürt gehabt, dass der Weg in die Richtung geht? Oder ist es eine bewusste Verdrängung gewesen, so wie Sie das vorher so im Ansatz erwähnt haben?
Bewusst verdrängt würde ich nicht sagen. Wenn das ganz klar gewesen wäre, dann hätte ich das schon ganz früher gemacht. Aber es ist unbewusst wie ich verdrängt. Also, ich habe immer gespürt, ja, was gut und schlecht ist. Ich habe ein ganz starkes Gespür für Gerechtigkeit. Ich konnte leiden, wenn Ungerechtigkeit. Aber dass ich dann aber mein ganzes Leben jetzt für den Dienst, dass ich auch mal so am Altar würde stehen, dass ich die Sakramente kann spenden, dass ich das habe ich ja, nicht, für mich nicht vorstellen können. Also das ist zu gross. Und ja, die Priester, die anderen, ja. Und auf der anderen Seite wieder ein Gefühl von unwürdig sein, weil ja, ein Priester muss immer so perfekt sein, muss auch von diesen Bildern habe ich vielleicht ein bisschen weggekommen, dass ich so wie ich bin, so wie ich geliebt und erschaffen bin, das ist für Gott in Ordnung. Aber dann ja zu sagen zur Kirche, zum Bischof, zu dieser Berufung und dazu stehen vor mir, vor der Welt und sagen, das mache ich nicht für mich, nicht zu meinem Ruhm, sondern weil die Kirche erstens das braucht, weil Christus das so gewollt hat, eben, mich immer mehr einfügen in dem Willen von Gott, wo für mich bestimmt oder mir geschenkt worden ist, so eine Antwort zu geben. Ich bin im Leben, glaube ich, bewundere diejenigen, die das schon mit 18 oder 20 machen können. Ich habe es nicht gehabt damals, aber jetzt ist es kommt, jetzt kann ich voll dazu stehen, ohne mich zu schämen, mich zu verstecken oder etwas zu verdrängen. Ja.
Vorher hat sie gesagt, jetzt ist es gekommen. Was war es denn gewesen? Hat Gott zu Ihnen geredet oder ist das irgendwie ein Erlebnis gewesen?
Nein, eben nicht. Andere erzählen so von so mystischen Erfahrungen, von Lichtstrahlen oder von richtigen im Traum. Bei mir ist das nie so passiert, also ich auch nicht. Aber es sind ganz kleine Momente, wo mir bestätigen, ja, du bist ja, auf dem richtigen Weg, du machst das richtige Gang mit Vertrauen. Vielleicht habe ich viel mehr auch die Hilfe von anderen gebraucht, die von außen gesagt haben, ja, aber das ist doch für dich. Ich habe es selber nicht so gecheckt, aber andere haben mir geholfen, diese Berufung zu erkennen und haben dann mir auch begleitet, gefördert, unterstützt, ermutigt. Ja, das habe ich schon gebraucht. Allein hätte ich es vielleicht gar nicht so geschafft.
Wer hat Sie begleitet?
Ja, das sind viele Menschen. Das sind vor allem schon Priester, schon... das sind mehrere Personen, die wirklich vielleicht die Berufung erkannt haben und auch mir den Mut gegeben haben, mir das so klar sagen. Und zuerst, nein, was sagst du? Oder so ein bisschen mich gewehrt haben, wenn so Vorschläge oder so Bemerkungen gekommen sind. Und dann mit der Zeit habe ich wirklich gemerkt, ja, die haben aber auch ein bisschen recht. Oder doch mehr recht, als wie ich mich so verhalte oder so. schützen, verstecken. Und das hat mir eben den Mut gegeben, doch dann immer mehr den Weg zu gehen, immer mit Zuversicht, mit Vertrauen. Und dann sicher auch im Seminar die Begleitung vom Spiritualen, auch vom Regens, wo viele Mitstudenten, die auch auf dem gleichen Weg sind, also sich dann mit anderen auf dem Weg machen. Aber schlussendlich ist immer ein persönlicher Entscheid, will ich das jetzt? Ja.
Sein Führungsjahr im Priesterseminar ist ja eine Lebens- und Glaubensschule mit, mit Gleichgesinnten. Und er bietet auch Raum und Zeit, den Glauben zu vertiefen und sich über die Berufung zum Priester klar zu werden.
Ja.
Jetzt, was waren für Sie die wesentlichen Erkenntnisse in diesem Jahr?
Erstens einmal ist der Wechsel von der Arbeit, von der Selbstständigkeit, Unabhängigkeit finanziell. Und so bin ich wieder ins Seminar ohne Lohn, monatelang wieder im Studium, Lesen von der Bibel, auseinandersetzen mit dem Glauben. Es war ein ganz stressiges Jahr. Und dann eben mit Jungen, so 20-Jährigen sind die meisten, erst nach der Schule ins Seminar getreten für dieses Einführungsjahr. Die wollten auch so abwägen. Und ich bin schon mit vielen Jahren, ich bin fast doppelt so alt wie die meisten. Das war gar nicht einfach. Und doch, ich bin meinen Weg gegangen und die anderen ihre. Und wir haben dann viel können uns gegenseitig ergänzen. Ich habe von ihrer Spontanität und ihrer Frische können profitieren und sie mehr von meiner Reife, Lebenserfahrungen. Natürlich, das hat mich schon, ist nicht einfach, sie eben vor allem das Weggehen von meiner Wohnung, von der Arbeit, jetzt in einer Gemeinschaft zu leben, in einer Ausbildungsstätte, die nicht davon klassisch ist, man lebt dort in Gemeinschaft, man hat auch Gebetszeiten, an denen ich auch nicht gewöhnt war. Es gibt einen Regens, es gibt ein Spiritual, dort haben auch Professoren gelebt, der Kontakt zum Bischof. Aber all das ist dann so langsam gewachsen. Das ist doch möglich für mich. Aber es ist schon schockierend. Da kann man nicht einfach so einem anbieten, ja, gang auf vor, und dann, man muss das irgendwie mal wählen. Und dann bereit sein, dass all das, dieses Neue mal eben zu erleben und annehmen. Und man wird schon beschenkt mit vielem. Man lernt auch Gebet, man lernt singen, man lernt Theologie diskutieren, sich auseinandersetzen mit Glaubensfragen und in einem guten Rahmen eigentlich, ja.
Wie sehen die Zulassungsbedingungen zum Priesterseminar aus?
Also zum Einführungsjahr dürfen praktisch alle gehen. Es hat auch Ausländer aus Polen, Ungarn, aus Italien. Leute, die interessiert sind, die ja, vielleicht manchmal auch idealistisch oder mit falschen Vorstellungen, aber das bietet eben mal die Möglichkeit, ein Jahr lang sich da auseinanderzusetzen, mit Seminaristen zu leben, die dann den Weg richtig anfangen. Zulassung bedingt, man muss Mann sein, man muss katholisch vor allem, ja, getauft und gefirmt, und dann sozial so fähig, man muss sich integrieren in eine Gemeinschaft, und das ist auch nicht für alle gewesen. Es gibt Leute, die nach einer Woche schon gegangen sind, andere nach ein paar Monaten von meinem Kurs, wir sind glaube ich 7 am Anfang, und am Schluss bin ich jetzt der Einzige, der geweiht worden ist. Andere sind dann weggegangen und haben gar nicht das Studium angefangen. Eine ist zu einer Kongregation gegangen, zu den Benediktinern. Jetzt ist er wieder zurück und studiert weiter und wird auch Priester. Andere haben geheiratet und der eine hat ein paar Jahre als Pastoralassistent tätig gewesen, aber der will auch jetzt zurücktreten. Also es sind verschiedene Wege mit verschiedenen auch Längen und so. Das ist alles möglich, das ist schön, ja. So.
Offensichtlich wird ja auch die psychische Stabilität vor Eintritt überprüft. Wie wird das gemacht?
Ja, im Einführungsjahr haben wir auch einen Psychologe gehabt und wir haben so verschiedene Tests auch müssen machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, sind so erstens einmal Gespräche und zum Teil auch so Formulare, wo man muss ausfüllen, einen Haufen Fragen. Ja, ob das maßgebend ist oder nicht, ja, vielleicht schon. Jeder fragt sich, ja, was bedeutet denn das? Und der Psychologe, der redet dann auch mit dem Regens und der Regens muss dann aber entscheiden, ja, ist der Typ denn fähig oder ist er genug stabil um das Studium und auch um die ja, Belastung oder ist seine Person genug reif oder ausgeglichen, dass er auch so ein Amt kann übernehmen. Das kann man aber nicht erst im Einführungsjahr. Das, gut, es gibt Fälle, wo man schon gesagt hat, nein, besser, du machst nicht weiter oder das ist nicht dein Platz. Andere reifen mit der Zeit, man muss auch ein bisschen Geduld haben und Chancen können geben, ja, bis der Person selber merkt, ja, das ist ein Weg oder nicht. Schlussendlich ist es ein persönlicher Entscheid, wenn die Kirche als Institution Nein muss sagen, das ist meistens auch mit sehr vielen Enttäuschungen, aber es ist nötig, dass man auch zu bestimmten Kandidaten Nein sagt. Wie nötig ist das eigentlich, Kandidaten mit unterstützt werden, gefördert, sonst werden sie auch verloren, ja.
Es gibt ja auch Kandidaten, die dann einen anderen Weg gehen, also zum Beispiel eine Beziehung eingehen. Wie Carl Martino, ist das bei Ihnen auch ein Thema gewesen, Frauen?
Ich glaube, bei jedem Menschen oder bei jedem Meister sind mindestens Frauen ein Thema. Oder? Und ich hatte auch meine guten Freundschaften gehabt. Ja. Und ich habe mir auch ganz ernsthaft auch überlegt, ob ja, nicht der Weg der Familie, der Ehe auch nicht etwas wäre. Und doch, schlussendlich ist das andere, eben das, doch das allein, also allein, das zölibatäre Leben und der kirchliche Dienst als Priester ist immer stärker geworden. Dann ist für mich auch klar gewesen, da muss ich mich entscheiden. Es ist wie wenn sich ein Mann für eine Frau entscheidet oder für die Ehe, dann ist das ein kategorischer Entscheid fürs Leben. Und für mich, das ist nicht herangereift, dafür das andere, und dann ist klar, jetzt entscheide ich mich für, und das ist ein persönlicher Entscheid mit vollem Bewusstsein und Kopf und Verstand, nicht nur so aus dem Herzen oder so aus dem Enthusiasmus, und das verpflichtet dann auch mich oder einem, wenn er sich dann für die Kirche, für das zölibatäre Leben, und beides wäre auch nicht für mich vorstellbar, darum bin ich auch nicht ein Verfechter, aber ich denke, für mich stimmt es so, dass ich auch ein zölibatär leben kann und den Dienst in der Kirche kann wahrnehmen und erfüllen, so wie in diesem Lebensstand, ja.
Jetzt im November sind Sie geweiht worden in Chur, in der Kathedrale. Ich war noch nie an einer Priesterweihe und ich war das erste Mal dabei gewesen. Leider habe ich nichts gesehen, weil ich zu klein bin, aber ich habe in dem Moment, wo über Sie gebeten worden ist, habe ich eine extreme Wärme und Liebe von Gott gespürt. Wie ist es Ihnen gegangen in dem Moment?
Es gibt nicht einen Moment in der Messe, wo mich irgendwie ja, durchgeschüttelt hat oder so plötzlich warm oder so erleuchtet. Es ist einfach der ganze Ablauf, schon die Vorbereitung in dem Schloss, bischöflichen Schloss, der Einzug, die Glocke, die Verwandte, es ist auch so viel Emotion und da. Und doch bin ich voll dabei gewesen. Ich konnte von dem Bischof schon und meine Bereiterklärung sagen, im vollem Bewusstsein, das Abknüllen, die Salbung mit Öl, die Händedruck, Auflegung, alles ist in einem Paket irgendwie verpackt gewesen. Aber ich konnte jeden Moment voll erleben und dann den Segen am Schluss geben. Da habe ich wirklich mich auch wohl gefühlt und gleichzeitig auch die Liebe gespürt von den Leuten, aber vor allem von Gott oder von den Menschen, die Blicke auch vom Bischof, von den Mitbrüdern, den konzelebrierenden Bischöfen oder Priester, die Umarmungen. Es ist einfach nur Liebe gewesen, irgendwie göttliche Liebe, die sich ausdrückt in menschlicher Form. Und in einer liturgischen Form, mit Gesang, mit Gebet, mit Gebärden. Aber das war Leben gewesen. Und viele können das sich nicht so reinlassen in diese liturgische Form, verstehen das nicht. Aber es sind Liebkosungen Gottes irgendwie, wo ich gerne auch bekomme. Und das gibt mir auch Kraft, Freude und ja, die nötige vielleicht Gnade, um das weiterzugeben. Wenn ich das für mich behalte, wäre es unfruchtbar, aber Es gibt eine Fruchtbarkeit des Zölibatenlebens, dieser Lebensform, die Gott nützt die Menschen fast aus, um seine Gnade durch die Menschen wirken zu lassen. Da müssen wir das nicht stauen, das muss einfach fließen, mit Mut, mit Freude. Es ist nicht immer möglich, weil wir auch schwach sind, krank, ab und zu müde oder haben auch genug. Und doch, die Kraft kommt immer wieder, man muss sie pflegen, vor allem im Gebet, in der Gemeinschaft der Kirche und in der Einheit, vor allem des Klerus für die Geweihten, aber auch in der Gemeinschaft und Einheit mit allen Gläubigen. Da erfahre ich so viel Kraft und Zuwendung und Liebe von den Menschen, wo wir am nächsten sind eigentlich. Und die mir auch etwas von sich, von Gott, können mitteilen, mitgeben. Und dann, wenn dieses Spiel passiert, dann ist die Kirche da, dann lebt die Kirche, dann entfaltet sich die Kirche Gottes, das Volk, wo er auserwählt hat. Und er hat alle auserwählt, jeder Mensch, der eigentlich da ist und eine Existenz hat, ob er es weiß oder nicht. Aber es ist die Aufgabe der Kirche, dann dieses Bewusstsein der Kindschaft Gottes weiter zu vermitteln, nicht nur durch Wort, sondern vor allem durch Taten, durch Handlungen, durch Segen, durch das Feiern unseres Glaubens.
Unser werter Bischof hat Ihnen Hand aufgelegt. Sie haben vorher erwähnt, dann ist auch, also haben Sie auch etwas gespürt. Was bedeutet Ihnen der Bischof?
Der Bischof ist erstens ein Mensch. Er hat bestimmte Ämter oder ein bestimmtes Amt zu erfüllen. Er hat auch das Versprochen vor Gott, vor den anderen Bischöfen, bis in einer Priesterweihe vor dem Volk. Es ist eine schöne, schwierige, vielleicht manchmal auch undankbare Aufgabe. Er vertritt aber Christus in einem Territorium, er ist nicht Christus, er leitet viel, er muss leiten, seine Mitarbeiter, die Ängste, die Priesterleiter, muss sie weihen, aussenden, in einer Welt, wo nicht so lust und nicht so gern auf Stimme von einer Autorität sozusagen. Eine Autorität, die nicht nach Gesetzen handelt, sondern wir haben kein Strafgesetz handelt, sondern wir haben kein Strafgesetz und Gesetzesbuch. Aber doch, wir haben auch Regeln. Gott lässt nicht einfach alles zu, auch wenn er uns liebt. Damit das Leben funktionieren kann, braucht es Regeln. Es gibt Gebote, die hat er schon am jüdischen Volk gegeben. Und die hat auch nicht immer gehorcht und so und alles Mögliche gemacht. Und heutzutage ist genau gleich. Man hört man noch auf Gott, hört man auf seine Vertreter, die Propheten von heutzutage. Oder will jeder so aufgeklärt sein, dass er seine Meinung behalten will und sich nicht sagen. Also ist der Bischof für mich doch eine Person, die sehr in Demut, in seiner Menschlichkeit versucht, diese Kirche voranzutreiben im Gebiet, das ihm anvertraut ist. Kirche, das heißt Volk, das heißt aber die Struktur, das heißt auch die Lehre vertreten und verteidigen. Auch wenn das nicht gewünscht ist, nicht gefragt wird, muss er das machen. Und natürlich auch noch der Dialog mit oder die Einheit behalten in der Kirche, wo es auch verschiedene Meinungen gibt. Wir sehen jetzt Abt von Einsiedeln, andere Bischöfe, wo andere Vorstellungen haben, wo anders ihr Hirtsein auffassen. Oder vielleicht gleich, aber doch als Menschen andere vielleicht Vorstellungen haben, wie sie zum Volk kommen, wie die Barmherzigkeit von Gott muss gelebt werden, wie viel muss kanonisch geregelt sein, wie viel darf man Gott noch Vertrauen schenken. Das sind Sachen, die bei allen Bischöfen irgendwie präsent sind. Und doch bildet sie eben ein Gremium, wo auch ein Vorbild setzt für die Schweizer Kirche, ein Angelpunkt der Einheit, Und das ist eben leider nicht immer so ideal da. Und doch glaube ich an diese Strukturen, an diese Menschen, die wirklich das Beste versuchen.
Vikar Martino, Sie sind neu geweiht. Wie lange dürfen Sie den Primit sagen gehen? Und was spüren Sie, wenn Sie so einen Segen weitergeben?
Ich habe jetzt dürfen oder können, glaube ich, Hunderte von Leuten Primit Segen geben. Ich staune, wie die Leute eben zu dem Segen kommen, vielleicht nach der Messe und runterknüllen. Die meisten wissen, was das ist und wünschen sich das. Und sie verstehen auch die Tiefe, die Bedeutung. Es kommt nichts von mir, es ist einfach, sind ein paar Worte, eine Berührung mit den Händen. Und die Leute gehen strahlend manchmal weg oder sprachlos und sagen nicht einmal Amen. Sie sind voll berührt. Und das berührt mich auch.
Was spüren Sie in dem Moment?
Ich bin voll in den Worten, die ich ausspreche, da präsent. Und ich lasse es so ein bisschen wirken. Wenn ich dann mich zu viel manchmal auf die Person konzentriere, sie anschaue, es ist auch schon passiert, dass ich keine Worte mehr rausgebracht habe. Dass ich angefangen habe zu brüllen.
Also das heisst, Jesus Christus wirkt stark durch sie.
Ja.
Ist so ein Primitsegen heilig?
Ich glaube schon daran, aber ich kann mir nicht vorstellen, was das wirkt. Heil wirkt auch bei der Lossprechung in einem Beichtgespräch. Heil wirkt beim Empfang von der Eucharistie, beim Aussprechen von den Evangelienworten. Ist alles heil, das sollte eben die Menschen berühren. Tief im Herz, das kann man nicht steuern. Das kann man aber auch nicht vorenthalten, man muss es schenken. Wie Gott auf diese Fülle von Liebe unter allen will das geben. Aber wir müssen auch bereit sein, die Fühler öffnen, die Antennen, die wie der Radiosender, die jetzt, wenn mich hören, die müssen auch die richtige Frequenz, ist, hören sie nicht gut oder gar nicht. Aber man muss auch das Radio haben und das ist halt, das ist. Wenn sie in der Disco sind, hören sie das nicht, aber sie müssen nicht mich hören, aber was durch mich kommt. Wenn etwas stört, kann sie, dass ich etwas falsch gesagt habe. Und wenn es gut ist, ja, gut. Aber ich kann nie kontrollieren, was. Ich muss einfach treu zu dem bleiben, was mein Auftrag ist, versuchen, das zu sagen, was wahr ist, was ich als wahr empfinde. Auch das, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Also die objektive Wahrheit, ja, was ich sage, ist nie Wahrheit. Aber ich versuche im treuen Dienst an der Wahrheit wahr zu sein. Und dass diese Wahrheit von der wahren Mensch auch aufgenommen werden kann. Und dann ist es passiert. Und dann hat Gott gewirkt, nicht ich. Ja.
Wie lange dürfen Sie so einem Primit sagen, spenden?
Ja, das eigentlich seit ein Jahr. Jetzt, was heißt das? Ich glaube, ich kann das Segen immer spenden. Aber offiziell macht man das so. Seit ein Jahr kann man das so offiziell spenden. Ja.
Man sagt, der Priester sollte eigentlich im Stand von der Gnade sein. Hm. Wie stellen Sie das sicher?
Das ist eben diese Treue an Gott, wie in einer Ehe für die Treue zum Partner. Also ich kann nicht verheiratet sein und dann einfach noch überall rumschielen oder Seitensprung machen. Da verletzt sich diese Einheit, dieses Versprechen, mich selber eigentlich. Und dann auch dazu noch die Familie, die Frau, die Kinder. Und in der Gnade von Gott leben heisst es mal mit Überzeugung, mit Freude, das Leben, was ich mir wünsche, was mir aufgetragen worden ist. Das heisst auch die Sakramente praktizieren. Ich kann nicht als Priester sagen, ich gehe nicht beichten, oder ich mache, was ich will, oder ich nehme als Option, ja, da, ich muss das Stundengebet beten, jeden Tag, ob es mir gefällt oder nicht. Ich mache es nicht für mich, ich mache das fürs Volk. Ich bete stellvertretend auch für die, die nicht können, wollen, oder keine Lust, oder nicht kennen. Ich muss die Eucharistie feiern, ob ich, ja, in einer Gemeinde bin oder allein, weil jedes Opfer oder diese Vergegenwärtigung ist für das Heil der Welt. Und wenn ich es unterlasse, dann tue ich meine Pflicht vernachlässigen. Und das ist ja eine Pflicht, wie jeder Arbeiter seine Pflicht hat, das Brot zu verdienen und zur Arbeit zu gehen. Und das ist in der Gnade leben. Aber das kommt nicht nur aus dem Anstrengung, es muss mit Freude gemacht werden. Wenn es nur eine Pflicht ist, weil ich das am Bischof oder weil ich da gern das möchte oder dass mir ja, noch mehr Messgelder oder was nicht bringt, dann ist das nicht die Gnade. Und dann muss man manchmal auch die Leute bremsen. Ich mache es nicht wegen dem Geld, eine Messe für Verstorbene oder eine Taufe. Aber die Leute haben so Freude, dass sie dann gerne noch etwas mehr geben, weil sie mehr bekommen haben, als sie bezahlt haben. Weil sie mehr bekommen haben, als sie bezahlt haben.
Jetzt gibt es ja gleich auch Versuchungen wieder, auch wahrscheinlich als Priester. Was ist Ihr Rezept da dagegen?
Ich versuche, Nein zu sagen. Jeden Moment, nehme ich noch ein Stück Fleisch, nehme ich noch ein Dessert, muss ich jede Sache kaufen, die ich schön sehe und Aktion ist, brauche ich jetzt unbedingt mit dem Auto oder... Das sind alles Versuche. Ich muss in jedem Moment von meinem Leben mich entscheiden. Und andere Sachen, ja, Versuche können auch plötzlich kommen. Ich habe auch Augen, ich sehe auch die Schönheit der Menschen. Aber wenn ich von vornherein schon weiss, da habe ich Nein gesagt. Nicht, weil ich das nicht, ja, weil ich das nicht will oder weil das stört eben die andere Gnade. Das stört dem Projekt von Gott über mich. Und wenn ich zu dem Projekt Ja gesagt habe, dann muss ich auch Nein sagen zu vielem. Aber aus einer Freiwilligkeit, aus einer, ja. Aber es braucht auch Disziplin. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich Ja sage zum Bischof in der Priesterweihe, dann bin ich befreit von Versuchungen. Gar nicht. Aber ich kann sie anders anpacken, ich kann sie anders integrieren oder bekämpfen, ist auch falsch. Man muss auch die Versuche mit Liebe können anpacken oder integrieren. Und dann werden sie schwächer und schwächer. Und dann bin ich auch Herr über diese äußerlichen Anziehungen. So, ja.
Der Franz von Sales verlangt, dass der Geist und der Körper von Zeit zu Zeit eine Entspannung bekommt. Wie stellen Sie das sicher?
Ach, im Moment bin ich total durcheinander, muss ich sagen. Nach der Weihe, jetzt einen Monat, ich habe noch keinen Lebensrhythmus gefunden. Ich lebe wirklich noch viel in der Freude und bin auch viel bereit, jetzt eben auch zu Radio Maria, in der Freizeit. Und gestern war Montag, ich nehme mir wirklich einen Tag und bin auf die Rigi rauf, nur spazieren, einen Rosenkranz bieten. Und das ist gut gewesen. Und ich habe nur gemerkt, wie verhärtet ich war, wie ich mich gar nicht mehr entspannen kann. Man kommt so in einen Rhythmus hinein, in eine Tätigkeit, das ungesund ist. Und das schaffe ich nicht besser, wenn ich 10-mal mehr mache. Ich muss einen Rhythmus finden, wo eben das Gebet, die Ruhe und das Nein-Sagen Platz hat. Sonst kann man wirklich schnell ausgelaugt sein und keine Kraft und nicht mehr gut schlafen, Herzklopfen haben. Ja, das sind schon Signale, wo trotzdem Dienst, dass man berücksichtigen muss. Der Körper muss auch mitkommen. Das ist nicht ein blöder Esel, wo man einfach peitschen kann und er läuft überall hin und so. Das verstehen vielleicht andere nicht. Jeder hat seine Kraft, seine Grenzen, seine Stärken und die muss man auch ganz berücksichtigen können.
An welche Spiritualität lehnen Sie sich an?
Ich verfolge jetzt nicht so eine bestimmte Spiritualität, sei es Ignatius oder Franziskus. Ich versuche meine eigene, und das heißt geprägt vom Gebet, aber ich lese auch Spiritualität, ich lese die Psalmen, und das gibt mir irgendwie ja, auch Kraft. Oder lässt mich, ich kann mich wie baden, ich kann mich baden in diesen Texten und dann erlebe ich, da bin ich bei mir, da bin ich bei Gott. da haben wir auch den Bruder Klaus, diese Büste dort, und das schaue ich auch oft an, oder an einer Kerze, dann es fließt einfach so eine Freude und eine Ruhe, die mir wieder Kraft gibt und vor allem einen hellen Verstand, dass ich auch alles, was ich dann predigen muss, kann, oder die Texte der Evangelien besser erfassen, da kommen gute Gedanken, Beispiele, wo Eingebungen sind, wo etwas mir bedeutet, aber auch für die Leute, die mir dann zuhören. Aber wenn ich verkrampft bin, wenn ich müde, dann, und manchmal ist das so, dann kommen Telefonate, es kommen Leute mit Sorgen oder manchmal einfach mühsam in ihrem Auftreten, in ihrer in der Sicht der Dinge, so kompliziert und so unwichtig, aber für sie ist das das Wichtigste, und da muss man zuhören, und manchmal man meint, man hat schon die Lösung, aber man kann es nicht einfach so eins zu eins weitergeben. Und da muss man eben vertrauen, dass Gott dann wirkt und Gott das nötige Licht, eben das weihnachtliche Licht bringt, nicht ich. Und eben dann, man muss dann versuchen, die Menschen wieder auf Gott zu richten, dass ihr Blick zu dieser Gnade, die überall ist, aber nicht eben nur in der Kerze oder in der Weihnachtsnacht, ist immer da. Gott ist schon geboren worden, die Gnade ist schon ausgegossen. Bevor er gesagt hat, wir müssen es öffnen und versuchen, unsere Kanäle zu dem Licht zu finden, damit jeder dann auch immer an dieser Quelle kann schöpfen kann, Kraft und Liebe und die Gnade von Gott erkennen.
Langsam neigen wir uns am Ende vom Interview zu, Herr Vicar Martino. Jetzt möchten Sie etwas noch ergänzen, etwas, was ich nicht angesprochen habe im Rahmen von dem Interview?
Ja, wir haben verschiedene Themen berührt. Für mich ist, was mich so ein bisschen beschäftigt, wieso die Menschen heutzutage von Kirche fast nicht wissen wollen. Jeder versucht aber für sich einen Weg zu finden. Man versucht mal bei dieser Glaubensgemeinschaft oder so schließt man etwas über Buddha. Das ist irgendwie ein Drang oder eine Sehnsucht nach Wahrheit, nach Suche nach Propheten, nach Menschen, wo die diese Wissen und Kenntnis oder auch Wahrheit geben können. Das ist schon gut, aber das ist immer der Blick ausgerichtet nach außen. Man sucht, der Augustinus ist auch so einig, der heilige Augustinus, sein Herz ist sehr unruhig, er hat vieles erlebt und gemacht, bis er dann erkennt hat, dass sein Herz nur bei Gott ruhen kann. Aber das ist jetzt, wer ist denn aber Gott? Wo hat er ihn gefunden? Bei wem? Mit wem? Oder durch wen? Auf jeden Fall ist einfach zu einer Erkenntnis gekommen, alles ist ein bisschen Windhauch. Das hat auch im Kohelet oder in der Bibel bestimmte so Weisheitsbücher, wie es so dann klickt. Und ich hoffe, dass Menschen, möglichst viele, gerade durch Christus, nicht durch die christliche Lehre nur, durch die Kirche, durch Christus erfasst werden. Und Christus ist nicht nur eine Person, er ist ein Ereignis, er ist Geschichte, er ist Licht, er ist überall antreffbar. Und dass die Menschen vielleicht vermehrt den Namen Christus aussprechen. Aber das ist auch wieder heilsam. Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Wenn jeder Mensch das jeden Tag ein paar Mal wiederholt, dann wird er ein Christ. Dann kann Christus in ihn hineinwirken, dann kommt dieses Licht und verändert den Mensch zum besseren Mensch. Also das ist mein Wunsch, dass jeder vielleicht mal dieses Gebet, Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner oder unser, dann wird Gott lebendig in uns.
Danke vielmals, Herr Vicar Martino. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und das Vertrauen zu Radio Maria. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie weiterhin den Weg mit Jesus Christus gehen können und uns können in dem Sinn immer wieder berühren im Herzen, dass wir auch Herz können öffnen und auch den Weg können mit ihm gehen. Wenn ich sie anschaue, dann sehe ich eine riesige Freude in ihren Augen und vor allem dann, wenn sie über ihre Berufung reden. Und ich möchte mich da auch bei Jesus Christus ganz herzlich bedanken, dass er so Diener hat in seinem Dienst.
Bitteschön.
Herr Vicar Martino, könnten Sie uns nur den Segen geben?
Ich kann jetzt nicht so persönlich alle berühren, aber im Geist, geistlich, bin ich verbunden mit allen Zuhörern von Radio Maria, mit allen Menschen, die sich als Kinder Gottes erkennen, die sich auch darauf freuen, so christlich, Christen zu sein. Und so erteile ich meinen Segen. Durch das Auflegen meiner geweihten Hände und auf die Fürsprache der seligen und unbefleckten Mutter Gottes Maria, aller Heiligen, unseres Nationalheiligen, der Bruder Klaus, segne und beschütze euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Und in Ewigkeit. Amen.